Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren.
Ja, hallo, tatsächlich zur schon 20. Folge unseres Podcasts. Ich bin Nadine Pippel und auch heute wieder eure Gastgeberin, wie in den allermeisten Folgen. Heute zu diesem Mini-Jubiläum passt vielleicht, dass wir ein etwas übergeordnetes, zusammenfassendes Thema besprechen. Wir hatten zuletzt Teilaspekte in den vergangenen Folgen davon. Also wir haben von Gremien gesprochen, die entscheiden, wer eine finanzielle Förderung auf seiner wissenschaftlichen Laufbahn bekommt. Wir hatten die Teilrandomisierung in Auswahlprozessen als Thema. Und wir haben auch über eine ganz konkrete finanzielle Förderung, in dem Fall war das die Heisenberg-Förderung, und deren Voraussetzungen gesprochen. Es geht also heute um Peer Review an sich, um das Standardverfahren im Grunde zur Auswahl von WissenschaftlerInnen. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, dass wir hierfür Dr. Oliver Greve gewinnen konnten. Oliver ist Förderreferent in der Volkswagen-Stiftung, ansässig in Hannover. Er ist daneben aber freiberuflich tätig als Coach und Trainer für solche Einrichtungen, in denen ich auch arbeite. Also in meinem Fall die Graduiertenakademie der Leibniz-Uni, ebenfalls in Hannover ansässig. Herzlich willkommen, Oliver, und wirklich sehr schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Nadine, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Genau, eins deiner Themen, zu denen du ja Vorträge und Workshops hältst, ist Peer Review. Deswegen habe ich dich eingeladen und ich glaube, du kannst eine ganze Menge dazu sagen. Zum Einstieg vielleicht mal so vorab, was ist vielleicht für dich oder insgesamt, was ist Peer Review?
Peer Review ist das Verfahren, um zu beurteilen, wie wir wissenschaftliche Leistungen einordnen. Also es klingt jetzt sehr übergeordnet und grob. Es liegt daran, dass es in ganz vielen Kontexten eingesetzt wird. Also zum Beispiel in der Forschungsförderung, wie bei uns in der Volkswagen-Stiftung, aber auch um zu entscheiden, welche Manuskripte wirklich gedruckt werden in Journals. Und letztlich sind auch Verfahren wie Berufungsverfahren ganz ähnlich oder andere wichtige Entscheidungen im Wissenschaftskontext, als immer darum geht, dass eine Gruppe von Leuten, also meistens mindestens zwei oder eine größere Gruppe zusammenkommt und sich gemeinsam ein Urteil über eine bisherige wissenschaftliche Leistung bildet, um zu entscheiden, wie es denn weitergeht. Geht es meistens um Förderung, um gedruckt werden, um eine Stelle bekommen. So würde ich das grob definieren.
Also im Grunde so eine Art Objektivierung, die man versucht einzubringen in die Frage, wer darf wissenschaftlich publizieren, wer bekommt welche Drittmittelförderung. Genau. Ich würde jetzt aber mal gerne ein bisschen, ja, vielleicht provokanter fragen. Also Peer Review ist ja relativ zeitaufwendig für alle Beteiligten und damit auch teuer. Also ich kenne zum Beispiel ein Tool, das sie in einer, ja, einer AG der Jungen Akademie entwickelt hat, um mal die Kosten-Nutzen-Relation zu ermitteln und zu schauen, ob sich wirklich der Aufwand zum Beispiel für einen Drittmittelantrag wirklich lohnt, wenn man den, das finanzielle Outcome sozusagen betrachtet. Jetzt provokant gefragt, ist Peer Review überhaupt nötig? Und wenn ja, warum und wozu?
Ja, also ganz spannende Themen. Ich halte es derzeit für absolut notwendig und muss das ein bisschen begründen. Denn du hast natürlich recht, wenn du sagst, es ist auch ein sehr kostenaufwendiges Verfahren. Als das erfunden wurde oder als sich das entwickelt hat, dieses Verfahren, hat man natürlich noch nicht so gedacht, wie wir heute in Kosten-Nutzen-Sachen. Und das berührt auch schon einen ganz wichtigen Punkt. Es hat ja nicht nur Kosten, das Verfahren, sondern es bringt auch den Leuten etwas, die das tun, also die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Peer Review betreiben. Die bringen ja nicht nur eine Leistung, die bauen nicht irgendwie eine Mauer oder eine Straße oder sowas, sondern in diesem Prozess passiert ja auch etwas mit deren eigener Einstellung. Sie lernen etwas aus den Anträgen zum Beispiel. Ich werde viel über Anträge reden, weil das der Bereich ist, den ich gut kenne, aber die lernen etwas, sie reflektieren etwas und dieses Element darf man in der marktwirtschaftlichen Betrachtung von Peer Review nicht vergessen, dass es intrinsischer Teil von Wissenschaft ist, das, was wir da tun, auch zu reflektieren, einzuordnen, daraus zu lernen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was da passiert, dass wir versuchen, den Wert von dem, was wir da als Erkenntnis generieren, einzuordnen. Und deswegen, ja, das ist energieaufwendig und verursacht Kosten, ist aber auch im Zentrum von Wissenschaft. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, da genau drauf zu gucken, wo lohnt sich dieser Prozess und wo lohnt er sich vielleicht auch nicht. Denn die Auseinandersetzung mit zum Beispiel Forschungsanträgen, die einfach schlampig geschrieben sind oder wo die Statistiken von vornherein nicht stimmen, da gibt es natürlich auch nicht so wahnsinnig viel zu reflektieren. Da kommt auch dann nicht so viel Wert raus.
Genau. Ich würde tatsächlich auf die Auswirkungen nochmal später so ein bisschen eingehen. Du hast es aber angesprochen, was eben gesagt, als Peer Review entstanden ist. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie ist denn Peer Review entstanden? Vielleicht ist das ganz spannend für die ZuhörerInnen.
Ja, ich habe dazu mal recherchiert, weil uns dieses Peer Review ja so selbstverständlich erscheint. Das ist völlig klar, wenn ich einen Antrag stelle, also dass ich überhaupt Anträge stellen muss, um Wissenschaft zu betreiben. Ist ja irgendwie heute gesetzt. Und wenn man da in die Geschichte zurückguckt, dann sieht man, dass sich die eigentliche Idee des Peer Review beim Publizieren im Kontext der Journals entwickelt hat, auch schon vor mehreren hundert Jahren. Und es ist eigentlich aus der Idee entstanden, dass man über Wissenschaft spricht und reflektiert. Also gar nicht so ergebnisorientiert, wir wollen da etwas beurteilen, sondern die Grundidee war, dass man über die Diskussion über Wissenschaft und wissenschaftliche Ergebnisse Wissenschaft noch interessanter macht und quasi auch eine gesellschaftliche Diskussion anregt. Gesellschaft damals natürlich die oberen 10.000, ne, sehr elitär gedacht. Und als dieses Beurteilungsinstrument hat es sich eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert infolge des Sputnik-Schocks, soweit ich das beobachten konnte. Denn dieser wissenschaftliche Erfolg der Russen Ende der 50er Jahre, einen Satelliten ins All zu schicken, der hat in der westlichen Welt eine unglaubliche Schockwelle ausgelöst. Ist übrigens auch der Grund, warum die Volkswagen-Stiftung eine Wissenschaftsstiftung ist. Wir wurden zu der Zeit gegründet und da war überall in der westlichen Welt klar, oh, wir müssen unbedingt Geld in die Wissenschaft stecken, damit wir da nicht abgehängt werden, Kalter Krieg und so weiter. Und in der Zeit wurde in den USA der Etat für Wissenschaft verzwölffacht innerhalb von einem Jahr, also völlig explodiert. Und die Administration, also Leute wie ich, die das Geld verteilen, die mussten sich plötzlich ganz neu überlegen, wie finden wir eigentlich raus, wo das Geld hingehört, dass es wirklich auch einen Effekt hat? Und wie rechtfertigen wir das gegenüber der Bevölkerung, wo das Geld hierher kommt? Ja, zum großen Teil zu Steuergelder. Und da hat man eben sich an diese Idee aus dem Publizieren erinnert, wo sich das natürlich auch schon weiterentwickelt hatte. Und auch in den Kontexten war Peer Review noch anders eingesetzt, als es heute ist. Aber da ist eigentlich, hat das Ganze so einen Schwung aufgenommen, dass es zu so einem Beurteilungsinstrument so stark eingesetzt wurde. Und durch die Beschleunigung, vor allem ab den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, also Beschleunigung in dem Sinne, dass immer mehr Gelder auch projektartig vergeben werden und über Drittmittel und die Universitäten weniger grundfinanziert sind, hat Peer Review natürlich nochmal eine höhere Bedeutung bekommen, weil eben heutzutage ganz viele alle Universitäten, fast alle Universitäten können sich ohne Drittmittel gar nicht mehr finanzieren. Ja. Sprich, das hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mhm. Und auch das hat positive Absichten. Das ist jetzt nicht irgendwie ein böser Prozess, sondern das hat schon seinen Sinn, warum das so gemacht wurde. Aber deswegen hat es heutzutage die Rolle, die es eben hat.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ziemlich spannend. Du hast es eben angesprochen, dass das eigentlich auch so entstanden ist, um ja überhaupt über Wissenschaft zu sprechen und gesellschaftliche Themen zu verhandeln und vielleicht auch sowas wie Innovation voranzutreiben oder so. Ich habe mich aber gefragt, was macht denn Peer Review zum Beispiel mit so etwas wie ja risikobehafteter Forschung, mit auch interdisziplinären Forschungsprojekten oder Themen? oder auch dem Wagnis, sich wirklich zwischen verschiedene Forschungsgebiete oder gar Fächer zu begeben. Und das alles auch in der Postdoc-Zeit, in der Postdocs eigentlich dazu angehalten sind oder wirklich sehr deutlich ihr Forschungsprofil etablieren und sich emanzipieren sollten und ein eigenes Forschungsprofil aufbauen sollten. Was macht das? Aber wenn man gleichzeitig von peer-reviewten Auswahlprozessen, in dem Fall von der Drittmittelförderung, oft abhängig ist.
Ja, darauf kann ich natürlich erstmal nur ausweichend antworten mit dieser Aussage. Da muss man sehr stark differenzieren, denn es gibt ja nicht die Entität Peer Review, sondern Peer Review bedeutet, unglaublich viele Leute halten sich an einen Prozess, an ein bestimmtes Prinzip. Also dahinter stehen sehr, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ganz viele unterschiedliche Kontexte, viele, viele gute Absichten und viele, viele Probleme, die auch alle kennen. So, jetzt ist erstmal ein weites Feld aufgespannt und ein großer Nebel verbreitet. Was du ansprichst, ist natürlich, dass dieser Abwägungsprozess sehr, sehr schwierig ist. Denn ich glaube, kaum ein Wissenschaftler würde sagen, wir brauchen konservative Forschung. Wir dürfen auf gar keinen Fall Risiken eingehen. Wir wollen nichts Neues machen in der Wissenschaft. Das wäre Quatsch. Also wollen alle etwas Neues, aber natürlich wollen wir alle nur das Neue und Innovative, was dann auch wertvoll und sinnvoll ist. Und wenn man sich neue Sachen ausdenkt, dann ist eben auch ganz viel Quatsch dabei. Natürlich. Und ob das Quatsch ist oder nicht, weiß man in der Wissenschaft zum Teil erst 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 100 Jahre später, oder man findet es nie raus, ob eine Idee gut oder schlecht war. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, diesen Abwägungsprozess zu machen. Inwieweit lassen wir uns auf etwas ein, was wir jetzt noch nicht verstehen, was uns komisch erscheint, was nicht unseren Erfahrungen entspricht? Ich glaube, alle Player im Wissenschaftssystem wissen, dass das Kern von Wissenschaft ist, sich mit dem zu beschäftigen, was wir noch nicht wissen. Sonst würden wir ja kein Wissen schaffen. Aber das ist eben wahnsinnig schwer zu beurteilen. Und dazwischen, und das ist eigentlich mein Kernpunkt, dazwischen wertvoll und weniger wertvoll zu unterscheiden. Den Punkt würde ich hier gerne machen. Die wissenschaftliche Methode ist ja der Versuch, es schafft es nicht immer, aber der Versuch, möglichst objektiv Dinge zu begreifen und sie auch möglichst logisch herzuleiten, dass man sicheres Wissen schafft. Das ist jedenfalls in den Naturwissenschaften so die Grundidee. So, und wenn wir jetzt beurteilen wollen, ob etwas wertvoll oder weniger wertvoll ist, ob man das machen sollte, dann kann man diese Methode nicht anwenden, weil man nicht ausrechnen kann, ob etwas wertvoll ist. Mhm. Denn dieses Urteil hängt immer davon ab, was denn meine subjektive Einstellung dazu ist, welche Werte ich persönlich habe. Und das ist letzten Endes auch die Kernidee von Peer Review. Nicht, dass eine Person sagt, das ist richtig, das ist falsch und das irgendwie ausrechnen kann, sondern dass immer wieder neue Gruppierungen von Leuten zusammenkommen und abwägen, ich finde das englische Wort deliberate schön, also dieses wirklich abwägen, mit welchen Argumenten man sagen könnte, diese Idee, die uns neu erscheint, die wir noch gar nicht kapiert haben, die wirkt sinnvoll, da scheint Wert drin zu stecken. Und diese Idee ist auch irgendwie spannend, aber die glauben wir nicht so. Und das ist ein intrinsisch subjektiver Prozess, weil das kann man auch in den Peer-Review-Sitzungen beobachten. Da kommen Leute zusammen mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Fachperspektiven, unterschiedliche Lebenserfahrungen. Für die eine war es ein Kampf, Professorin zu werden, dem anderen ist es zugefallen. Also ganz viele unterschiedliche Lebenserfahrungen, Kontexte, Facherfahrungen und vor allem auch persönliche Werte, die dahinter stecken. Denn wenn jemand Historiker geworden ist, dann ist er das ja aus bestimmten Gründen und Wertvorstellungen geworden. Also findet das grundsätzlich Wertvolle, was er da gemacht hat. Und jemand anderes ist vielleicht Neurowissenschaftlerin geworden und findet das auch wertvoll. Und diese Perspektiven abzuwägen und gemeinsam zu überlegen, wo stecken wir jetzt unsere begrenzten Ressourcen rein? Geld, Zeit, Energie, Menschenleben, im Sinne von, dass Menschen daran arbeiten. Das ist ein sehr schwieriger Abwägungsprozess. Und die Idee von Peer Review ist, wenn wir immer wieder solche Prozesse wiederholen und immer wieder andere Gruppen von Leuten sich das angucken und die Informationen von dem Urteil der einen Gruppe auch weitergegeben werden an die nächste Gruppe. Das passiert ja zum Beispiel über die Frage, wo hat die Person schon publiziert, in welchen Laboren ist die gewesen, was hat die schon für Drittmittel bekommen. Die Idee dabei ist, immer mehr diese Informationen anzuhäufen, und das führt halt natürlich dazu, zu diesem Matthäus-Prinzip, dass die, die schon mal gewonnen haben, wahrscheinlich ja nochmal gewinnen. Und deswegen entsteht diese andererseits auch sehr ungerechte Situation, die, die gewinnen, gewinnen immer weiter und starten exponentiell durch. Und die, die im Mittelfeld sind oder die verlieren halt weiter und weiter und weiter. Und das ist für die Einzelperson, die da drin steckt, wahnsinnig ungerecht. Für das System aber und für die Idee von Wissenschaft glauben wir heute daran, dass, oder es ist der beste Weg, den wir kennen, um herauszufinden, wo sollen wir denn das Geld jetzt hinstecken und die Energie und die Zeit.
Ja, und ich fand es zumindest ganz schön, also du hast gesagt, es ist intrinsisch subjektiv motiviert, aber es ist ja nicht von einzelnen Personen intrinsisch und subjektiv motiviert, sondern es sind ja immer Entscheidungsprozesse, die in Gremien, in Zusammensetzung von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen, fachlichen Hintergründen und Lebenserfahrung und so weiter getroffen werden. Also zumindest da sind so der Versuch einer Objektivierung, der ist ja gegeben, und dann auch natürlich mit der jahrelangen Erfahrung, oder dass man über diese immer wieder dieses Anbieten dieser Sitzung und dieses Durchführen der Sitzung, dass man darüber natürlich auch eine entsprechende, ja, Erfahrung und Expertise anhäuft. Also das leuchtet mir ein. Und dann kann es individuell trotzdem sehr frustrierend sein, das glaube ich auch.
Ja, diese Unterscheidung zwischen der individuellen Perspektive und der systemischen Perspektive finde ich in dem Kontext total wichtig.
Ja.
Denn das ist ja auch für die Peer Review, also für die Reviewer so. Peer Review ist eigentlich ein falscher Begriff, weil es ja wörtlich bedeutet, jemand, der mit mir auf Augenhöhe ist, der mein Peer ist, der zur gleichen Gruppe gehört, mit dem tausche ich mich über die Qualität meiner Arbeit aus. Der guckt sich das nochmal an. Und das ist auch die Grundidee. Jemand, der auf meinem Level ist, dem ich vertraue, wo ich sage, die Person hat Ahnung, der gebe ich entscheide, dass ich der meine Arbeit gebe, und ich frage nach Kritik. Sag mir mal, wo ich noch falsch liege. Wo habe ich falsch gedacht? Das suggeriert Peer Review, und das ist auch die eigentliche Idee. In der Realität ist es natürlich so, dass Förderinstitutionen und Publisher, also Institutionen wie die Volkswagen Stiftung, die sind heutzutage diejenigen, die als Garanten der Qualität auftreten, die sagen, wenn wir das reviewed haben, dann ist das auch ein Qualitätssiegel. Und wir suchen die Reviewer aus. Und die einzelne Wissenschaftlerin weiß dann gar nicht, wer im Gremium sitzt. Das heißt, hat mit jemand Anonymen zu tun und kriegt plötzlich ein Feedback, was sie eigentlich nie erfragt hat, von jemandem, den sie nicht kennt und dem sie auch nicht direkt antworten kann. Und das führt in der Realität dann häufig auch dazu, ich kann mich selbst aus meiner Promotionszeit noch dran erinnern, man kriegt halt, wenn man ein Manuskript eingereicht hat, 2 Reviews zurück, die zum Teil sich völlig widersprechen. Und dann fängt man an zu versuchen, denen gerecht zu werden, um mit dem Ziel publiziert zu werden. Also das ganze System läuft nicht ideal, das weiß auch jeder. Und der Versuch ist aber immer dabei, durch diese verschiedenen Perspektiven das letzten Endes wieder zu einem guten Ergebnis zu führen, dass die Einzelperson gar nicht so eine große Rolle spielt.
Mhm.
Und deswegen, für den Einzelnen ist das ein schwieriges System. Über das ganze System gibt es auch eine Menge Probleme, aber uns ist schlicht noch nichts Besseres eingefallen. Also wir experimentieren mit ganz vielen Sachen, nicht nur die Volkswagen-Stiftung, auch andere. Wir experimentieren mit dem Randomisieren, worüber du schon im Podcast gesprochen hast. Mhm. Wir suchen nach Ideen, inwieweit man künstliche Intelligenz einsetzen kann, Dinge errechnen kann, verschiedene Ausschreibungskriterien und so weiter. Also es wird viel daran gearbeitet. Für mich ist das Kernproblem immer, dass man den Wert der wissenschaftlichen Arbeit nicht ausrechnen kann.
Mhm.
Sonst wäre es relativ einfach, irgendein Computerprogramm zu schreiben, was die Anträge zum Beispiel beurteilt, oder Artificial Intelligence. Nur nach welchen Werten beurteilt man das? Und diese subjektive Komponente, wo wollen wir denn jetzt wirklich hin mit der Menschheit? Mhm. Also man kann Sachen machen, die vollkommen korrekt sind und die funktionieren und die trotzdem als vollkommen wertlos betrachtet werden. Also ja. Eine fantastische Maschine bauen, die irgendwas kann, was wir aber nicht brauchen. Mhm.
Ja, genau. Von daher ist auch Peer Review natürlich immer so ein Aushandlungsprozess, genau, über die Themen und die Projekte, die wirklich, also die so eingeschätzt werden, dass sie die Wissenschaft vorantreiben oder dass man sich auch in Zukunft in der Wissenschaft mit diesen Themen beschäftigen möchte. Im Grunde kann man es auch so, glaube ich, begreifen, ja.
Und das ist auch das, was im Wesentlichen dahinter den verschlossenen Türen passiert. Denn einerseits ist Peer Review eine Qualitätskontrolle. Und da kann sie objektiv, da kann das Peer Review objektiv sein. Da kann man bezeichnen, hier wurde vergessen, Literatur zu zitieren, die sehr wichtig ist. Hier sind methodische Fehler, da stimmt die Statistik nicht. Das ist einerseits einfacher Teil von Peer Review, weil man das klar bezeichnen kann. Dafür kann man starke Argumente finden. Andererseits ist das wahnsinnig viel Arbeit, die ganze Statistik nochmal durchzugehen. Also da wäre zum Beispiel mein Ansatz zu gucken, wie kann man Artificial Intelligence schon bei der Planung von Experimenten so einsetzen, dass man diese Fehler gar nicht erst macht. Aber das ist der unkomplizierte Teil oder der unkomplexe Teil von Peer Review. Und dann kommt eben noch der ganze Teil. So, wenn wir jetzt annehmen, diese Anträge sind wirklich ordentlich geschrieben, dann haben wir immer noch 60-70% der Anträge. Wir können aber nur 10-20% fördern. Und dann kommt diese Unterscheidung zwischen sehr, sehr gut und exzellent. Und das ist extrem schwer. Da gibt es auch Studien zu, dass Peer Review das eigentlich gar nicht kann, dass es dann nur noch subjektiv wird. Aber das ist natürlich für den Einzelnen, der so einen Antrag einreicht, auch sehr schmerzhaft. Denn es kann einem ja passieren, dass man ein Feld gewählt hat, was insgesamt in der Community gerade als nicht so wesentlich betrachtet wird. Und dann kommen diese Mainstream-Themen. Was ist gerade sexy? Was ist gerade so, ja, nice to have? Und auch da können ja Irrtümer entstehen. Aber der Einzelne, der sich nun mal jetzt festgelegt hat und seine Promotion gemacht hat zu einem bestimmten Thema und dann einen Postdoc dazu auch anfängt, wenn die Person feststellt, ich bin gerade einfach in einem Feld, was nicht angesagt ist, das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft.
Mhm. Ja, genau, es ist sehr schmerzhaft. Ich würde auch gerne auf diese individuelle Ebene nochmal eingehen. Also wie sehr können Menschen das Urteil und sei es also das negative Urteil in einer Publikation, also beim Einreichen einer Publikation oder beim Einreichen eines Drittmittelantrags, wie sehr können oder sollten sie auch nicht dieses Urteil als ja im Grunde Urteil schon über die eigene wissenschaftliche Eignung begreifen? Also gibt es irgendwann so ein Tipping Point oder so, also irgendwie so ein Kipppunkt, an dem man sagen könnte, okay, der, weiß ich nicht, 25. Antrag oder auch schon der fünfte Antrag oder der zweite schon, es scheint irgendwie für mich nicht zu funktionieren, bei Publikationen vielleicht ähnlich. Was empfiehlst du, wie sollten Leute auch mit so Rückschlägen in diesen peer-reviewten Verfahren umgehen?
Ja, das ist eine emotional sehr schwere Frage, wo ich ganz klar eingrenzen muss, das ist für die Einzelperson ein schwieriger und vor allem auch sehr emotionaler Prozess. Ich habe dazu Ideen, aber das ist nicht jetzt der Stein der Weisen und wenn man es so macht, dann hat man garantiert eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere. Das vorweggeschickt. Meine Ideen dazu sind, dass es einen Unterschied macht, ob man zunächst mal für sich selbst klar und kritisch reflektiert hat, wo stehe ich eigentlich? Dass man sich selber ein Urteil darüber bildet, wie würde ich aus welchen Gründen meine bisherige Leistung einordnen? Und das wirklich auch mit Gründen hinterlegen. Nicht nur, oh, ich finde mich eigentlich ganz gut oder oh, ich bin ja irgendwie auch gar nichts wert, sondern wirklich zu gucken, was habe ich gemacht, aus welchen Gründen, wie ist es angekommen, welche Kritik gab es darauf, wie würde ich das selbst einordnen? Und das ist einerseits Arbeit, das ist natürlich viel zu tun. Und andererseits ist es wirklich emotional schwer, diesen objektiven, kritischen Blick auf sich selber erstmal zu richten. Was kann man dabei gewinnen? Man kann dabei gewinnen einen klaren Standpunkt für sich selber, dass man nicht mehr von der Meinung von außen umgepustet wird, sondern dass man sagen kann, ich denke aus folgenden Gründen, dass ich da und da stehe. und ich mache die Sachen, die ich mache, aus folgenden Überlegungen heraus. Macht aus meiner Sicht einen großen Unterschied, ob man das reflektiert hat oder nicht. Und der zweite Schritt wäre, dass man, also für mich wäre, dass man das Feedback von außen wirklich ernst nimmt und ebenso reflektiert. Und es gibt Teile von dem Feedback, was man über Peer Review, was man über Meinungen von anderen bekommt, was man auch wegstreichen kann, wo man sagen kann, die Person mag mich halt nicht, die macht eine andere Forschung, die findet das doof, was ich mache. Da gibt es sicher viel, was man prüft und dann zur Seite legt und sagt, findet mich halt blöd, beachte ich nicht weiter. Aber es gibt sicher auch sehr viel, aus dem man lernen kann und sich da bewusst zu sein, dass kritisches Feedback das eigentlich wertvolle ist. Das ist auch wieder so ein schwieriger Punkt. Wenn mich jemand wirklich schätzt, dann nimmt er sich die Zeit, sich mit den Sachen, die ich gemacht habe, auseinanderzusetzen. Das ist für die andere Person ja auch Arbeit. Und dann nimmt er oder sie den Mut zusammen, mir unangenehme Sachen zu sagen. Da kommt immer am Anfang so, Oliver, grundsätzlich bist du ein toller Typ. Aber wenn du mich jetzt nach Kritik fragst, das und das und das an dir ist noch nicht so toll. Und da ist immer was, also was man finden kann. Und natürlich höre ich das nicht gerne. Ich höre lieber, ich bin ein cooler Typ. Aber das ist auch die Art, mich am schnellsten loszuwerden mit der geringstmöglichen Arbeit. Wenn ich wie auf jemanden zugehe und sage, könnten Sie mir mal ein Feedback geben zu dem, was ich gemacht habe? Und dann die Person sagt, ja klar, ach, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Probier doch mal einen Einzelantrag bei der DFG, das klappt schon. Dann ist er mich in 3 Minuten los und musste meine Sachen nicht mal lesen. Das kann man jedem sagen und es ist immer schön zu hören. Aber wenn da jemand ist, der sagt, ich habe deine Sachen wirklich durchgelesen und genau diese Sachen sehe ich als Schwächen, dann muss ich immer noch nicht sagen, der hat recht und oh Gott, nee, ich werte mich dadurch ab. Aber ich habe Material, was ich ernsthaft abwägen kann und wo ich meine eigene Sicht, die ich mir vorher erarbeitet habe, auch nochmal überprüfen kann und sagen kann, das stimmt wohl. Und dann gibt es da noch die Ebene des Pragmatischen, dass man halt guckt, wie läuft das Spiel Wissenschaft? Und wenn mir jemand sagt, du hast tolle Ideen, ist eine coole Arbeit, du bist aber in einem Feld, was gerade nicht sexy ist und es wird sehr, sehr schwer für dich, da genug zu publizieren, um mal eine Professur zu bekommen, dann ist das eine pragmatische Ebene. Und dann kann ich für mich die Entscheidung treffen, der hat recht, das ist ein guter pragmatischer Rat, aber ich habe mich entschieden, dass ich mein Thema so wichtig finde, dass ich diesen Kampf aufnehme und dann weiß ich aber auch, was ich dafür in Kauf nehme. Also dann weiß ich, dass es sehr, sehr schwer wird, eine Stelle zu bekommen etc. Und dann habe ich mich dafür bewusst entschieden. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu, ich probiere es mal gucken, was kommt. Und dann gibt es die andere Ebene des inhaltlich Kritischen, wo jemand wirklich sagt, hier machst du Murks in den Methoden. Oder wenn du so daran gehst, wirst du nie zu einem Ergebnis kommen und das mit Argumenten hinterlegt, dann kann ich sagen, oh, mein Ansatz ist falsch. Da kann ich dazulernen. Und so schmerzhaft das ist toll, sowas zu hören, weil man dann nicht die nächsten 10 Jahre es noch weiter falsch macht, sondern wirklich daraus lernen kann. Und all diese Empfehlungen, die sind schnell gesagt in so einem Podcast, da steckt natürlich unglaublich viel Arbeit hinter und vor allem eine hohe emotionale Souveränität auszuhalten, dass man sich auch noch die Kritik selber suchen muss und darum bitten muss und die erlauben muss. Super schwer, aber ich glaube, der konstruktivste Umgang damit, denn letzten Endes ist ja das Ziel, dass wir wirklich wertvolle wissenschaftliche Arbeit leisten. Und was sehr beeindruckend dann ist, es gibt solche Leute wie Frau Nüßlein-Vohlhardt zum Beispiel, ist mein Lieblingsbeispiel, die, ich glaube, es war in den 80er Jahren gesagt hat, ich glaube, dass ich die Embryonalentwicklung von der Fruchtfliege komplett erklären kann. Ich kann das Gen für Gen genau aufdröseln. Und da haben ja alle gesagt, du bist ja verrückt, das geht überhaupt nicht. Und auf der pragmatischen Ebene wäre es ein guter Rat gewesen, lass das sein. Macht das, da baut man keine wissenschaftliche Karriere drauf auf. Auf der inhaltlichen Ebene hat die vielleicht sogar das Feedback bekommen, faszinierende Idee, wird dir keiner fördern, wird super schwer. Und die hat für sich die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt durch dieses Tal der Tränen, hat jahrelang unter schwierigsten Bedingungen Forschung betrieben, wahrscheinlich auch in dem eigenen Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist, das zu tun, die war ja auch nicht sicher. Dann hat das funktioniert und dann war es natürlich ein Mega-Erfolg. Also dafür gab es dann einen Nobelpreis. Aber solche Entscheidungen zu treffen, also ich würde mir das für mich so nicht zutrauen. Schon deswegen, weil ich gar keine Idee habe, von der ich so überzeugt bin, dass ich die unbedingt durchziehen muss und dass das für die Menschheit und unser Fortkommen wichtig ist. Also solche Leute gibt's auch und da kann man natürlich nur als Gesellschaften, als System sagen, danke, dass sie dieses wahnsinnige Risiko für sich persönlich eingegangen sind, denn ich möchte nicht wissen, wie viele Nüsslein Folhards es gibt, die überzeugt sind von ihrer Idee, aber natürlich nie den Nobelpreis bekommen haben und die vielleicht eine richtige Idee hatten, aber die einfach ignoriert wird.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, tatsächlich. Ich würde noch mal kurz fragen, du hast es auch gesagt, also im Grunde fast um ehrliches Feedback bitten, man braucht dafür aber im Grunde fast so eine doch sehr große emotionale Souveränität. Jetzt ist aber in so peer-reviewten Verfahren, kommen wir ja nicht direkt an die Gutachter ran, die in den Auswahlsitzungen sitzen. Was empfiehlst du da? Also du gibst ja auch Workshops zu Peer-Review. Was empfiehlst du da deinen TeilnehmerInnen, wie sie sich auf solche Auswahlprozesse vorbereiten können? Vielleicht fangen wir so an und dann nachher, wie sie auch gegebenenfalls das Feedback einfordern können und bei wem?
Ja, meine Empfehlung wäre, nicht erst anzufangen, sich vorzubereiten, wenn man den einzelnen Antrag vorbereitet, sondern das setzt eigentlich viel früher an. Denn die Reviewer sind ja nicht Leute, die auf dem Mars leben. Sie sind ja mitten unter uns. Also es sind ja wirklich letzten Endes die Professoren, Professorinnen, vielleicht auch Postdocs, die um uns herum sind, also schlicht Leute aus der eigenen Community. So, wie findet die jemand wie ich als Förderreferent? Nun, ich lese mir den Antrag durch, ich gucke nach Stichworten und ich versuche über Google, über andere Suchmechanismen die Personen zu finden, die thematisch nah da dran sind und sich darüber ein Urteil erlauben können. Sowas kann jeder junge Wissenschaftler und jede junge Wissenschaftlerin auch selber machen. Also das ist sowieso wichtig für eine wissenschaftliche Karriere, die Community kennen und zu überlegen, wer da draußen könnte sich ein gutes Urteil über meine Arbeit bilden und auf wen gebe ich was, wem vertraue ich, mit wem möchte ich auch meine Ideen teilen. Das ist ja auch immer so ein Aspekt, den man betrachten muss. Und dann sich sein eigenes Peer Review organisieren, indem man einfach auf Leute zugeht, auf Konferenzen, indem man ihnen eine E-Mail schreibt und sagt, ich glaube, sie könnten mir wirklich weiterhelfen, indem sie mir Kritik zu meiner Arbeit geben. Dann ist die Möglichkeit, dass die Leute nie antworten. Das ist aber auch schon eine Art von Review, die man zurückbekommt, nämlich, dass man für die offenbar nicht spannend genug ist, dass sie sich mit einem beschäftigen. Ist auch eine Information, macht keinen Spaß, sowas zu bekommen, aber okay. Oder man bekommt eine Antwort und dann fängt es an, spannend zu werden. Denn dann ist man in einem Kontext, wo es noch nicht um etwas geht, also wo noch nicht entschieden wird, kriegt man die Förderung oder nicht, wo man auch nicht in Konkurrenz zu anderen Anträgen steht. Denn ganz häufig passiert es natürlich auch, dass im Peer Review gesagt wird, toller Antrag, aber der andere ist noch toller und unser Budget ist begrenzt. Und man bekommt als erstes die Information, ich bin offenbar interessant genug, dass die Person sich mit mir beschäftigt. Und dann geht's los. Dann kriegt man die Kritik. Und man muss sich ja auch bewusst machen, in diesen Peer-Review-Prozessen bekommt ein Reviewer, ich sag mal, 10 Anträge. Die muss der alle durchlesen. Dann sind das viel beschäftigte Leute. Wann lesen die durch? Abends, im Flieger? Also das ist jetzt nicht, dass sie sich damit 3 Tage beschäftigen. Und dann diskutieren sie das Ganze vielleicht einen Tag lang mit vielen anderen Anträgen zusammen. Die Argumente, auf die die Reviewer kommen, die finden andere Leute im Vorfeld auch. Also das ist jetzt nicht die Supergeheimnisse. Was offensichtlich kritisch ist an einem Antrag, finden auch andere Reviewer früher. Und wenn man das vorher weiß, dann kann man damit arbeiten. Und im Review-Prozess wirft man seinen Antrag in diese Blackbox und nach vielen Monaten spuckt diese Blackbox wieder irgendwas aus. Manchmal nur ein Ablehnungsbescheid, manchmal einen Ablehnungsbescheid plus etwas Feedback. Nur ist das Feedback natürlich auch politisch gefiltert. Was können wir jetzt sagen? Der Reviewer hat möglicherweise eine unangemessene Sprache auch benutzt, ne? Hat das sehr flapsig formuliert, dann wird es dann umformuliert. Also das, was man da an Feedback bekommt, ist ganz gut, aber nicht so hilfreich wie etwas, was man im persönlichen Gespräch im Vorfeld bekommt, wo jemand sagt, ich schätze Ihre Arbeit sehr, aber wenn sie irgendwie Erfolg haben wollen, dieser Punkt und dieser Punkt und der vielleicht auch noch, daran würde ich arbeiten. Und dann kann man zurückfragen, was würden Sie mir empfehlen, wie ich das besser machen kann? Das kann man im Peer-Review offiziellen Prozess nicht fragen.
Das heißt im Grunde, wenn man weiß, man geht in solche peer-reviewten Verfahren, im Grunde das viel, viel früher, aber trotzdem vorbereiten und im Grunde auch immer wieder ja, wie so eine Standortbestimmung vielleicht vornehmen und entsprechend Leute ansprechen darauf.
Wir sprechen ja hier über den Kontext Wissenschaft. Mhm. Ich versuche das auch in jedem anderen Lebenskontext, der mir wichtig ist, umzusetzen. Feedback von anderen zu bekommen, um zu sehen, wo stehe ich denn wirklich? Und das ist immer dieser schmerzhafte Prozess, dass es mein Ego verletzt. Denn mein Ego möchte natürlich, dass ich der Tollste und Klügste auf der Welt bin und alles alleine kann. Aber da ich nicht mehr 3 Jahre alt bin, habe ich begriffen, dass das eben nicht so funktioniert.
Ja.
Und was ich halt beobachte im wissenschaftlichen Kontext, ist, dass sehr, sehr wenige Postdocs und Doktoranden von sich aus diesen Ansatz haben, ich gehe auf andere zu, ich frage nach. Und sie haben zum Teil auch gute Argumente, da würde ich gerne noch kurz drüber sprechen. Die Argumente, wenn man denen das vorschlägt, die dann kommen, sind, ich möchte nicht, dass mir meine Ideen geklaut werden. Und das sollte man abwägen. Ich will das nicht einfach vom Tisch wischen, so, das passiert überhaupt nicht und das ist Quatsch. Aber dann gibt es eine Abwägung, was ist wertvoller? Feedback zu bekommen und vielleicht herauszufinden, dass meine Idee gar nicht so toll ist, rechtzeitig, oder die Gefahr einzugehen, dass mir jemand was klaut. Und natürlich wäge ich ab, wen frage ich? Vertraue ich der Person? Habe ich schon mit der Erfahrungen? Nicht, ich stelle es ins Netz und gucke mal, ob was zurückkommt. Also das ist ein Argument. Dann das Argument, nehmen die mich überhaupt ernst? Wenn ich irgendjemand anschreibe, ich bin doch nur Doktorand X, ne? Also da kommt doch sowieso keine Antwort. Habe ich andere Erfahrungen und ich spreche eben auch viel mit den Gutachtenden, die ich auf Panels treffe. Und die betonen immer wieder, wie wichtig solches Feedback ist und wie wichtig auch Mentoring ist, dass man jemand hat, der einem Feedback gibt. Und dann frage ich den natürlich auch, wären sie denn dazu bereit, wenn jemand auf sie zukommt? Ja, wenn das eine spannende Person ist. Also das ist immer die Frage, ne? Mache ich wirklich was für die so interessant ist, dass sie sich damit auseinandersetzen? Wenn das eine spannende Person ist, dann mache ich das sehr gerne. Und dann frage ich auch immer, wie viele Leute kommen denn da so auf sie zu? Niemand, weil die alle Angst haben. Nur, wenn ich herausfinde, das, was ich mache, ist für niemanden da draußen spannend, ich kriege von keinem eine Antwort, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich in den Peer-Review-Verfahren scheitern werde. Denn da wird es sowieso beurteilt. Dann ist es auch eine Art von Feedback. Alles nichts Schönes, aber besser das früh zu wissen, also besser früh zu wissen, dass man zum Zahnarzt muss, als abzuwarten, bis es richtig wehtut.
Ja, absolut. Also das finde ich war jetzt auch, es war im Grunde schon eine gute Abschlussempfehlung. Wir kommen jetzt auch zum Ende, weil wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Ich würde dich aber trotzdem noch fragen, ob du noch einen Abschluss Statement vielleicht hast oder eine abschließende Empfehlung, die noch über das, was du gesagt hast, hinausgeht?
Ja, also ich freue mich über jeden, der sein Leben selbst in die Hand nimmt und da Verantwortung übernimmt. Und zwar unabhängig davon, welche Werte oder welche Vorstellungen die Person mitbringt. Denn das sind die Personen, die wirklich konstruktiv zu diesem Miteinander beitragen, die begründet ihre eigene Auffassung einbringen, zum Beispiel in einem Forschungsantrag, in einem Manuskript oder auch in politischen Diskussionen. Und wenn das so kommt, dass sie selber reflektiert haben und gute Gründe dafür haben, dass sie Dinge so darstellen, dann kann ich auch mit einer anderen Perspektive darauf davon profitieren. Und dann kommen wir in ein konstruktives Miteinander. Und so ist Peer Review eigentlich auch gedacht. Dieses konstruktive Streiten darum, mit dem gemeinsamen Ziel, richtig, richtig gute Wissenschaft zu machen. Und das Prinzip, das ist auch in ganz vielen anderen Kontexten richtig. Also das wäre mein Abschlusswort. Ich möchte jeden ermutigen und einladen und freue mich, wenn ich da unterstützen kann, sich mit sich selber kritisch auseinanderzusetzen und dann auch seine eigenen kritischen und Werte in der Diskussion zu verteidigen, zu argumentieren, immer mit dem offenen Ohr für den anderen auch um dazuzulernen, dass wir gemeinsam versuchen, etwas besser zu machen. Also diese Idee des Peer Review finde ich nach wie vor sehr, sehr gut, entspricht meinen Werten. Und ich glaube, so kommen wir auch in vielen Dingen wirklich voran. Und das ist, da ist, glaube ich, die Schnittstelle des Win-Win zwischen dem System und der Einzelperson. Man kann nicht immer gewinnen. Und den eigenen Kopf durchzusetzen, ist gerade aus einer schwachen Machtposition wie in einer Promotion sehr, sehr schwer. Aber wenn man immer wieder überprüft, sind meine Einstellungen sinnvoll? Wie sehen das andere? Muss ich die vielleicht revidieren und sich da anpasst? Ich glaube, dann kann das Einzelindividuum da drin sehr viel gewinnen, aber wir gewinnen halt auch alle zusammen. Vielleicht ein etwas abstrakter Abschlussgedanke, aber das ist letzten Endes das, warum ich auch versuche, diese Blackbox zu öffnen und zu erklären, was da im Peer Review eigentlich funktioniert, weil ich diesen Gedanken wirklich gut und wichtig finde.
Ja, danke. Und ich fand, es war jetzt ein toller Abschlussgedanke, weil ich, weil das ein Gedanke ist, den man nicht so oft zu Peer Reviews ansonsten findet, und der einfach, du hast es ohnehin heute im Gespräch, du hast irgendwie nochmal ganz gut irgendwie diese Blackbox Peer Review erhellt und doch ganz gute Aspekte reingebracht, und das Differenzieren hat mir sehr gut gefallen. Ich danke dir, Oliver, wirklich, wirklich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, dass du dich bereit erklärt hast. An die Zuhörenden sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfrau.